Also, ich freue mich, wir kommen zum zweiten Teil der Geheimnisse. Einige Geheimnisse haben wir schon ein bisschen gelüftet. Wir haben ja verschiedene Begriffe analysiert und Beispiele geredet. Wir sprachen von alten Bund, also vom Abraham, Noah bis Mose und den neuen Bund, der Gott mit Israel und Juda gemacht hat. Wir erklärten, wieso der neue Bund kommen musste und dass er von vielen Propheten und inklusive Mose angekündigt war, immer noch ist. Es steht so in unserer Bibel. Und wieso diente dieses alte System nicht mehr? Das ist die Frage an euch alle. Es war nicht erfüllbar mit Werken von Menschen. Genau. Also in anderen Worten, es brauchte einen besseren Mittler. Weil wer war dann die Mittler? Wer waren die Mittler? Oder wer war die Mittler? Der Mittler. Im alten Bund. Die Priester. Die Priesterschaft, die bestehende Priesterschaft, auch der hohe Priester. Es brauchte ein neues Priestergeschlecht. Wir sahen, wie Abraham kam, dem König der Gerechtigkeit entgegen. Melchisedek, das habt ihr euch sicher gemerkt. Melchisedek, König der Gerechtigkeit, oder? Er war der hohe Priester des Allerhöchsten. Also ich habe gesagt, es ist ein Schatten, eine Vorschau auf das, was kommen wird. Und er brachte Brot und Wein heraus. Eine Vorschau auf Jeshua, dem König. Ja, also die Werke konnten die Tora nicht erfüllen. Und die Priester waren die Mittler zwischen den Menschen und Gott. Und sie wurden immer korrupter und sehr mit sich selbst beschäftigt, anstatt dass sie sich in diese Mittlerrolle hineingegeben hätten. Also, wenn ich meinen Nachbarn angelogen habe, ging ich zum Priester und sage, bitte opfere für mich ein Tier und sühne meine Sünde vor Gott. Aber sie waren ja selber zum Teil korrupt, selber beschmutzt. Wir haben dieses Beispiel vom Joshua im Zacharia, im Propheten Zacharia, oder? Und okay, sie hatten zwar ein Stirnband, die Priester, und auf dem hieß es heilig für Gott. Und sie hatten die Namen aller Stämme auf ihrem Ephod, also dem Priesterschurz und auf ihren Schultern. Aber sie waren eben nicht mehr fit, als Personen vor Gott Sühne zu erwirken. Gott wusste es, Gott sah es. Und schon bei Abraham wurde klar, es brauchte einen neuen hohen Priester, der für die Sünden der ganzen Nation und aller Nationen, der ganzen Menschheit stehen wird und die Schuld der Menschheit auf sich laden konnte. Wir sprachen davon, dass Gottes Gnadengaben und seine Berufung ihn nicht reuen. Das steht im Römer 11, 29, glaube ich. Aber dass dieses Wort Berufung eigentlich Identität bedeutet. Ich habe ja von der Idee gesprochen. Wir haben alle eine Idee, dass unsere Identität bestätigt, spezifisch mit unserem Namen. Und wir haben davon gesprochen, Sünde zu haben, heißt eigentlich aus meiner Identität heraustreten, in gewissem Sinne formlos zu werden. Mögt ihr euch erinnern? Gut. Wir sahen, wie eine Bundesmentalität aussieht. Was es bedeutet zu wissen, ich habe einen Bund mit Gott. Und wir haben dieses wunderschöne Beispiel von David und dem Goliath. Wo dieser David, dieser Junge, dieser Bursche, dem Goliath sagt, ja, du bist ja unbeschnitten. Du hast ja nicht einmal das Zeichen des Bundes mit dem großen Gott an dir. Ich bin beschnitten, ich habe diese Bundesmentalität. Und deswegen, im Namen meines Gottes komme ich gegen dich. Nicht, weil du nicht stark wärst, sondern weil ich im Bund stehe mit Gott. Wir sahen die Zeichen eines Bundes am Fleisch oder an den Herzen. Und auch schon Mose im 5. Mose 30,6 flehte das Volk an, dass sie sich am Herzen beschneiden lassen. Es war ein starker Wunsch, dass er sich wünschte für sein Volk. Weil er wusste, er kann nicht ins verheißene Land eintreten. Gott hat diesen Weg zugemacht. Und er sagt, und der Herr, dein Gott, wird dich ins Land bringen, dass deine Väter in Besitz genommen haben und du wirst es in Besitz nehmen und er wird dir Gutes tun, dich zahlreicher werden lassen als deine Väter und der Herr, dein Gott, wird dein Herz und das Herz deiner Nachkommen beschneiden, damit du den Herrn, deinen Gott, liebst mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und dass du am Leben bleibst. Also hier hat er eigentlich auch diesen Bund, der Abraham machte, bestätigt. Erstens die Besitznahme des Landes, das Erbe im physischen Einnehmen. Er hat bestätigt, dass ganze Generationen werden kommen, viel mehr Nachkommen als die der Väter. Und dass ihr ewiges Leben haben sollt und Gutes wird euch zugetan. Durch den Samen, hat er zu Abraham gesagt. Und das ist Jeschua, das ist Jesus. Also diese Sachen, die sind alle in der Tora aufgeschrieben. Und wenn Paulus das Herz beschneiden lässt oder soll das Herz beschneiden lassen, dann weiß er, von was er spricht, weil es ist da schon aufgeschrieben. Wir haben gehört den Ausruf des Stephanus. Mögt ihr euch erinnern? Was hat er diesen Obersten im Sanhedrin gesagt? Was hat er ihnen gesagt als Anklage? Halsstarrigen. Ihr Unbeschnittenen und Halsstarrigen, hat er ihnen am Schluss zugerufen, weil diese lange Rede, die er hatte über das ganze Geschichte von Israel. Und dann haben sie ihn zum Tod verurteilt. Das konnten sie sich nicht bieten lassen. Diese korrupte Oberschaft, sag ich mal. Und wir sahen, dass es den Sohn Gottes brauchte, der die ganze Tora am Herzen trug. Und es Israel und auch im Detail den Jüngern vorlebte. Er hat es ihnen vorgelebt, wie wir es leben können durch den Heiligen Geist. Weil er war voll von Heiligem Geist, oder? Es war sein Geist. Ich gebe euch meinen Geist. Nicht etwas anderes. Und da zitiere ich jetzt noch Römer 3, 28, 29. Es gibt nur einen Gott. Er setzt sich mit allen auseinander, beschnitten oder unbeschnitten am Fleisch, ausschließlich auf der Basis ihres Glaubens. Nein, der Glaube schreibt die Regeln nicht neu, ganz im Gegenteil, er bestätigt, dass die ursprüngliche Lebensqualität, die Gott durch die Tora für die Menschen vorhatte, jetzt im Glauben an und durch Jesus realisiert ist. Das ist die Übersetzung der Mirror Bible. Also wenn ihr jetzt denkt, wo hat die das her, oder? Wenn ihr das nachlest. Aber eigentlich, was hier Paulus ausdrückt, es ist diese Lebensqualität, die Gott uns gibt als Königskinder, wo wir diese Weisungen und Anleitungen einhalten, die ist realisiert durch Jesus und er hat es uns vorgemacht. Das will Paulus hier sagen. Und es lebt oder steht oder fällt mit dem Glauben an und durch Jesus. Das ist, was Paulus sagt. Und also die ganze Idee, die Gott hatte für die Menschheit, wird realisiert durch Jeshua. Und heute kommen wir zum Abendmahl selbst. Und was Jesus den Jüngern an jedem Abend zeigte und ausdrückte. Das Brot, der Kelch sind diese Zeichen, diese Symbole oder Elemente des neuen Bundes, physisch gesehen. Es ist in Lukas 22 beschrieben, wir werden das nachher noch lesen. Vorausgesagt, auch in Jeremia 31, er will euch Neues geben, dass der Bund in eure Herzen geschrieben wird, nicht mehr auf Steintafeln. Das Abendmahl, wir nennen es Abendmahl, weil es abends passierte. Das ist aufgeschrieben, Matthäus 26, 20. Und nachher ging ja Jesus mit den Jüngern in den Garten. Wie heißt der Garten? Gethsemane. Weiß jemand, was das bedeutet? Ölpresse. Also, wenn ihr mal wart schon in Israel im Garten Gethsemane, was ist dort? Voll von Olivenbäumen. Sie sagen, die sind 2000-jährig, die Wissenschaftler. Ölpresse. Er wusste, jetzt wird er ausgepresst, sozusagen. Alle diese Dinge sind nicht zufällig so aufgeschrieben. Und er hat ja Blut geschwitzt dort, oder? Aber er wollte vorher das Mahl, die Seder, sagen wir, das Passamahl, andere nennen es Liebesmahl, einnehmen. Und bereits am Seder hat er gesagt, dass wahrlich einer von euch mich verraten wird. Und dass es besser wäre, dieser Mann wäre nicht geboren worden. Nicht, weil er nicht ans Kreuz musste, aber weil dieser Mann nachher von der Schuld so erschlagen wurde, dass er sich erhängt hat, oder? Und der neue Bund, den Jesus machte mit den Jüngern, wird nachher durch sein eigenes Blut besiegelt. Sein Blut als Opfer. Deswegen sagen wir Opferlamm, das perfekte Opfer. Geschlachtet vor Grundlegung der Welt an. Das ist unter anderem in 1. Petrus 1,20 aufgeschrieben. Es gibt verschiedene Stellen. Und deshalb brauchen wir keine Opfer mehr. Nur noch Liebesopfer. Vor Grundlegung der Welt an, jetzt stellen wir uns das vor, das führt uns in die Ewigkeit vor unserer Zeit. Gott ist ewig und mit ihm auch das, was er in seinem Herzen hatte. Und der Mittelpunkt seiner Absicht, seines Ratschlusses, ist immer sein geliebter Sohn. Und in ihm auch wir, du und ich. Wir sind dieser Mittelpunkt durch Jesus des ewigen Ratschlusses Gottes. Können wir uns das verinnerlichen? Dass vor diese Erde, dieses All, diese Sterne, diese Milchstraßen und so weiter, bevor das erschaffen wurde, waren wir schon Mittelpunkt des Ratschlusses Gottes durch seinen Sohn. Wir können mit unserem Verstand nicht in diese Dimension gehen, aber wir können glauben, dass es so ist. Und das ist die Essenz in uns, die uns bestätigt, dass Gott meint, was er sagt in seinem Wort, oder? Gut, ein Blutsbund zwischen zwei Parteien wird immer auch durch eine Zeremonie bestätigt oder besiegelt. Können wir uns das vorstellen? Dass nicht irgendwo in einer Ecke schnell ein Blutsbund gemacht wird und dann ist es geschehen. Es ist etwas, das mit einer Feier, mit einer Zeremonie von sich geht oder einem Fest. Eines der schönsten Vergleiche, eine Metapher oder ein Bild für mich sind die Zeremonien der jüdischen oder der hebräischen Verlobungsfeier. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich gehe da gerne nochmals durch. Dann verstehen wir nämlich, was das für ein Bund war. Bevor der Bräutigam der Braut den Antrag macht, willst du mich heiraten, muss er zum Brautvater gehen. Und der Brautvater gibt den Preis dem Bräutigam an. Für wie viel kannst du meine Tochter heiraten? Zum Beispiel. Dieser Brauch ist wahrscheinlich nicht mehr so aktuell, aber ich weiß, von Fred in Uganda ist es sehr aktuell. Wenn der Brautvater einen Preis sagt und der Bräutigam kann diesen Preis dem Brautvater nicht zahlen, dann gibt es keine Hochzeit. Was machen sie? Sie leben dann zusammen, haben Kinder. Der Brautvater ist unglücklich, weil der Preis nicht bezahlt wurde. Und die sind unglücklich, weil sie keine Hochzeit haben. Aber es ist so. Wir kennen Beispiele, wo eben der Bräutigam 2, 3, 4 Jahre warten musste, bis er endlich diesen Betrag zusammen hatte, dass er den Brautvater befriedigen konnte mit dem Preis. Also, das ist ein Element der jüdischen Verlobung. Und da machen sie das noch so in Afrika. Also der Bräutigam verspricht dann, für seine Braut in jeder Hinsicht zu sorgen. Also Gott Vater hat mit Jesus, dem Bräutigam Israels und der Gemeinde, den Preis seines Lebens ausgemacht. Also der Zerbruch seines irdischen, physischen Lebens und das Vergießen seines Blutes. Das ist der Brautpreis. Deswegen kann Paulus sagen, 1. Korinther 6, ihr seid um einen Preis erkauft worden. Jesus hat seine Braut erkauft. Und das tönt jetzt so ein bisschen kommerziell, oder? Aber es ist das, was der Vater von ihm verlangt hat. Der Bräutigam ist einverstanden, weil er seine Braut sehr liebt. Er will sie haben um den Preis seines Lebens. Jesus gesprochen. Gut, das ist besiegelt. Am Verlobungsfest offeriert der Bräutigam ihr den Weinbecher. Und wenn sie ihn nimmt und daraus trinkt, dann sagt sie Ja zu ihm. Und die beiden sind dann offiziell verheiratet bzw. verlobt. Weil eine Verlobung mit diesem Ja-Wort ist schon die Verpflichtung der Ehe. Die Ehe wird aber im jüdischen Gebrauch erst körperlich vollzogen, wenn der Bräutigam zurückkommt. Weil der geht jetzt ins Haus des Vaters zurück. Was macht denn der dort? Jawohl. Er geht ins Haus des Vaters zurück, um das Haus an- oder auszubauen, damit die Braut nachher wohl ist und ihr ein gutes neues und sie ein gutes neues Zuhause bekommt. Und ihr könnt euch vorstellen, das ist dann nicht nur so ein Zimmer und ein Badzimmer, weil die heiraten haben dann viele Kinder. Es muss reichen für eine neue Familie. Und der Vater schickt den Sohn erst wieder zur Braut zurück, wenn er, der Vater, findet, dass das Haus bereit ist und gut zubereitet. Der Vater entscheidet. Jetzt, was ist passiert nach dem Passamahl? Johannes 14 ist es aufgeschrieben. Nachdem er ihnen den Kelch angeboten hat, nachdem sie den Kelch genommen hatten, tröstet Jesus die Jünger mit zwei spezifischen Aussagen, die wieder ganz auf diese damalige Verlobungsfeier hinweisen. 14,2. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch nicht gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, komme ich wieder, werde euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Halleluja. Die Mirror Bible übersetzt es noch ein bisschen ausgewogener, sage ich mal. Meines Vaters Haus ist erst ein Zuhause, wenn ihr einen Platz darin habt. Wenn das nicht meine ganze Mission wäre, sagt Jesus, wieso würde ich denn all diese Mühe eingehen? Beziehungsweise wieso würde ich den Brautpreis bezahlen, wenn es nicht darum ginge, euch einen Platz, ein Zuhause zu schaffen. Ich bin gekommen, um euch einen Ort der Vereinigung mit mir und dem Vater zu schaffen. Einen Ort, wo ihr hingehört. Halleluja. Macht das Sinn? Amen. Manchmal haben wir hier im Hop im Israel-Gebet, es auf dem Herzen für Aliyah zu beten. Aliyah bedeutet ja die Rückkehr der Juden in ihr Land, also aus dem Osten, Frankreich oder auch Amerika. Und die Juden, die Jeschua noch nicht kennen, also die messianischen Juden, haben es ja sehr schwierig einzuwandern. Und die anderen, wenn ich für die bete, bete ich immer, ja, sie kommen zurück in ihr Land, aber dass sie ins Haus des Vaters kommen. Und für dieses Haus des Vaters zu kommen, gibt es nur einen Mittler. Und das ist Jeschua. Sie checken das noch nicht. Aber das ist unser Gebet, dass sie ins Haus des Vaters kommen, wo wir vereint sind mit dem Vater und unserem Bräutigam. Jetzt, bevor dieser Bräutigam endgültig abreist zum Vater zurück, sie geht ins Haus ihrer Eltern zurück, macht er der Braut Geschenke, damit sie sich an ihn erinnert, damit sie alle Zeit diese Freude und die Vorfreude auf seine Rückkehr in ihrem Herzen trägt. Diese Geschenke sollen der Braut helfen, dass sie sich auf die Rückkehr vorbereiten kann. Im Brauchtum, also im Natürlichen, sind es 1 bis 2 Jahre, bis der Bräutigam zurückkommt. Also die muss aushalten, warten, ohne Mann und ist verheiratet. Schlimm. Das ist Spannung. Das ist schwierig. Aber Jesus, unser Bräutigam, er verspricht ihr Geschenke. Welches Geschenk? Der Heilige Geist. Den Becher. Ah, gut, super, okay. Der Bräutigam lässt den Becher, den sie genommen hat und ihr Ja dazu gegeben hat, als Pfand zurück. Dass sie weiß, sie hat Ja gesagt. Sie hat den Becher genommen, sie hat getrunken. Und diese Geschenke, die Gaben des Heiligen Geistes, da kündet ja Jesus diesen Helfer. Das letzte Mal haben wir auch gesagt, den Vorteil, den Tröster an. Bill Johnson nennt es the advantage, den Vorteil. Wir haben diesen Vorteil, als Braut dieses Geschenk zu haben. Seinen Geist in uns, der in uns verkörpert ist und der die Gaben austeilt und uns alle Wahrheit offenbart. Welches Fest ist hiermit erfüllt? Shavuot, Pfingsten. Das ist die Erfüllung dieses Verheißung, oder? Unsere jüdischen Freunde fragen, was macht ihr überhaupt am Pfingsten? Was ist das genau, was ihr da feiert, oder? Ihr habt ja noch Montag frei zu allem zu. Ja. Sie in der Tradition heißt, sie feiern, dass eben Mose den Bund geschlossen hat mit Gott und die Steintafeln herunterbrachte und so weiter. Das ist ihr Pfingstfest. Und wir feiern die Gaben des Bräutigams. Hat es Jesus ausgesucht? Ja, genau, er hat es ausgesucht. Es ist genau dieselbe Tag. Wenn die das mal checken. Was wir für einen Vorteil hatten. Wir müssen ihn ausleben, diesen Vorteil. Aber die Jünger, die wissen nicht, wann der Bräutigam zurückkommt. Und wir kennen diese direkte Frage, die sie gestellt haben in Apostelgeschichte 1, 7 und 8. Wann stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Sie wussten um diese Königsherrschaft. Sie haben gelernt durch Passa, seine Kreuzigung, seine Auferstehung, dass es eben nicht ein militärischer Sieg ist, dass sie nicht kämpfen müssen mit ihren irdischen Waffen, sondern dass es ein anderes Königreich ist. Das haben sie gecheckt. Und trotzdem, sie wollten wissen, wann stellst du unser Königreich wieder her? Oder die Königsherrschaft in Israel wieder her? Ja, unsere Übersetzung ist da manchmal auch ein bisschen hinkend, aber eben das Zentrum oder das Zentrale ist, kümmert euch nicht um das jetzt. Zeiten, Zeitpunkte sind nicht eure Sache. Ihr werdet diese Kraft, dieses Geschenk empfangen. Dynamis, explosive Kraft durch den Heiligen Geist. Ihr werdet meine Zeugen sein, Jerusalem, Judäa, Samaria, bis ans Ende der Welt. Nur der Vater weiß den Zeitpunkt der Rückkehr. Markus 13, 32, 33 sagt, habt Acht, wacht und betet. Habt Acht, passt auf, was passiert. Seid wachsam und betet. Seid meine Zeugen. Seid die Zeugen, dass ich der Bräutigam bin, dass ich das perfekte Opfer, den Brautpreis bezahlt habe und dass ich zurückkomme. Und wir wissen auch vom Wort, er wird zurückkommen. Mit seinen Freunden, mit Schofarblase, mit Freude, Lärm. Nach ein oder zwei Jahren. 1000 Jahre ist ein Tag. 2000 Jahre. Ich weiß nicht. Wir wissen es nicht. Und es ist gut so. Er wird wahrscheinlich um Mitternacht kommen. Kennen wir auch vom Wort. Also behält die Braut genügend Öl in ihrer Lampe? Öl in der Lampe, geht das Licht an? Genau, Heiliger Geist. Haltet diesen Heiligen Geist voll in euch. Sie bereitet ihr Kleid vor für die Hochzeit, weil die kommt. Sie trägt Schönheit. Ihrer Schönheit Sorge, dass sie ohne Runzeln und Falten und Flecken ist. Und wenn ich einen Flecken habe, dann weiß ich, ich kann Jesus oder Gott um Vergebung bitten, weil er hat den Preis schon bezahlt. Er hat das Opfer schon gegeben. Ich muss kein Opfer mehr machen. Ich muss nicht auf meinen Knien rumrutschen, um zu bezahlen. Oder gute Werke zu tun, dass das abgebaut wird, was ich falsch machte. Das Fest, das die Rückkehr von Jeschua beschreibt, ist gängig bekannt als Rosh Hashanah. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie feiern zwar den Kopf des Jahres, Rosh Hashanah, aber es ist eben Yom Teruah, das Fest des Lärmblasens, das Fest des Blasens der Schofars, die Rückkehr von Jeschua. Seine Freunde gehen voraus, machen Lärm, sagen der Braut, er ist auf dem Weg. Hörst du das Schofar? Bist du bereit? Dann kommen 10 Tage, nachher kommt der Yom Kippur, kennen wir alle. Das ist immer noch das höchste Fest in den jüdischen Festen. Der Bußtag, aber auch der Tag des Gerichts. Da, wo es auskommt, ist alles gesühnt, ist alles geregelt. Und da, wo Jeshua noch regelt, was muss geregelt werden? Wir wissen nicht genau, wie es geht. Da gehe ich auch nicht hin. Und nachher kommen die 7 Tage des Laubhüttenfestes. Viele von uns feiern es. Susan macht immer so eine wunderbare Laubhütte und wir dürfen da feiern. Dieser Schatten, dieses Vorfeiern, dieses Sicherstellen. Ich weiß, wie es geht. Und ich weiß, dass ich Teil dieser Braut bin, die dann 7 Tage lang feiert mit meinem Bräutigam. Das machen sie doch noch in Israel und in den jüdischen Gemeinden. Sie feiern 7 Tage. Es ist sehr teuer, diese ganze Sache. Aber sie machen es. Es ist ihnen wert. Genau. Also, welche Feste sind jetzt noch nicht erfüllt? Welche sind noch nicht erfüllt? Die Herbstfeste. Also Yom Teruah, Yom Kippur und das Laubhüttenfest, die 7 Tage des Feiern unter der Laubhütte, unter dem Sukkot oder unter der Sukka. Das ist noch nicht erfüllt. Die Hochzeit des Lammes mit der Braut. Er wird es mit uns erfüllen. Und ich habe keinen Zweifel in mir. Ich habe diese innere Sicherheit. Und dass ich mich freuen darf. Auf das, was noch kommt. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Der Stand, den wir als seine Braut einnehmen. Und den Stand, den wir jetzt schon einnehmen, weil wir nehmen den Becher und sagen immer wieder, ja, ich bin deine Braut. Ja, ich bin mit dir im Bund. Und ich weiß, ich gehöre zu dir. Durch diesen Blutsbund hat uns Jeshua berufen zur neuen Priesterschaft. Ein königliches Priestergeschlecht zu sein. Wir sind jetzt, wir sind jetzt diese Mittler hier auf Erden zwischen den Menschen und Gott. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wir sind die Priester zwischen deiner Familie, die noch nicht den Nachbarn und so weiter, die wir vor Gott stehen und die wir vermitteln oder versöhnen. Die wir das ausleben, was da im Alten Bund diese Priester machen mussten, obwohl sie selber nicht immer rein waren, obwohl sie selber nicht immer heilig für Gott waren. Aber wir haben dieses Stirnband, heilig dem Herrn im Geiste an uns. Und die Herzen sind beschnitten. Und ich weiß, es ist ein Prozess. Wir machen uns immer wieder bewusst, dass wir Teil dieses neuen Bundes sind. Verlobt mit ihm in Ewigkeit. Er ist treu. Er verlässt uns nicht. Er versäumt uns nicht. Und er will und wird mit uns das Königreich sein hier sichtbar auf Erden. Und wir sind jetzt daran in uns drinnen, durch diese Rolle des Vermittlers, dieses königliche Priestergeschlecht auszuarbeiten. als seine Gemeinde. Der Petrus, der hat diesen Ausdruck gebraucht, oder? 1. Petrus 2,9. Ich will nicht respektierlich sein, aber der Petrus war ein gelernter Fischer. Er war der, der Jesus verriet. Er war der, der sagt, du musst mir die Füße nicht waschen, wenn schon, dann den ganzen Körper. Und sonst sagt Jesus, dann hast du keinen Teil an mir, dann hast du nichts verstanden. Er, der immer ein großes Maul führte, sorry. Er war auch der Älteste. Aber er hat durch den Heiligen Geist gesagt, ihr seid der Beweis der wahren, bestätigten Generation. Ihr seid das Zeugnis der ursprünglichen Idee der königlichen, wahren Priesterschaft nach Melchisedek. Ihr seid der vollkommene Prototyp der Menschheit. Ihr seid die Generation der Menschen, die das Fazit von Gottes Gedanken ausdrückt. Also die Summe der Gedanken Gottes für die Menschheit, die dürfen wir ausdrücken. Hallo? Ist das eine Berufung? Ist das eine Identität? Ja. Es ist die Identität der Braut, die im Bund steht mit dem Bräutigam. Ihr verkündet, wir verkünden seine Herrlichkeit und Erhöhung und ihr zeigt, dass eure wahre Identität aus der Finsternis errettet und in sein wunderbares Licht gebracht ist. Das ist die Übersetzung 1. Petrus 2,9 aus der Mirror Bible. Ich habe es jetzt noch ein bisschen vereinfacht, aber es ist auf Englisch habe ich es vom Englischen her habe ich es übersetzt. In anderen Worten, wir sind seine Braut, schön und ohne Runzeln und Falten, und darauf arbeiten wir hin. Wir als Menschen, als Wiedergeborene, im Heiligen Geist, oder? Also, das Abendmahl, das Passamahl, ist erst der Anfang dieser Liebesgeschichte. Ist erst der Anfang einer großen Liebesgeschichte, die Gott mit uns hat. Doch der Bund ist festgemacht, der Preis ist bezahlt, und die Bibel gibt uns ein ganz klares Bild von dieser Hochzeit. Sie gibt uns das Ende bekannt. Es ist nicht irgendwie ein Phantom, das wir uns vorstellen müssten. Es ist poetisch ausgedrückt. Poetisch und prophetisch, oder? Offenbarung 19, 7 bis 9. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend, rein, denn die Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes. Ich kann euch auch sagen, manchmal beten wir auch diesen Vers aus hier. Und es gibt so Momente, wo wir es fast nicht fassen können, dass dies eine Realität ist für uns. Und dass wir uns dessen bewusst werden, in allem Stress und Problemen und Umständen, die wir haben, dass wir diese Geliebten sind, heilig dem Herrn, im Bund stehend, den Preis bezahlt. Und der Bräutigam wartet, dass er zurückkommen kann, dass der Vater sagt, jetzt ist die Zeit. Und wir halten diese Spannung aus im Glauben, dass er es so meint, wie er es sagt, hier in seinem Wort. Ich muss euch etwas gestehen. Fred und ich, wir nehmen das Abendmahl nicht so oft. Meistens kommt es uns so in den Sinn, wenn jetzt was Schwieriges oder Großes vor uns ist, jetzt sollten wir eigentlich das Abendmahl nehmen. Es ist jetzt an der Zeit, wieder daran zu denken, wer wir eigentlich sind. Wir könnten es eigentlich viel mehr nehmen. Also ich sage es zu euch als Geschwister, nehmt es euch vor, auch alleine. Einfach zu wissen, auch in großem Stress oder Traurigkeit oder Berge vor dir, ich sage ja, ich bin im Bund mit dir. Du bist mit mir verbunden durch das Blut, das du für mich ausgegossen hast, durch den Körper, der von dir geschlagen und zertrümmert wurde, damit ich jetzt Braut bin. Und ich sage nochmals ja zu dem. Auch in Situationen, wo es schwierig ist, den Becher zu nehmen. Der Becher heißt nicht, es ist alles Judihui. Der Becher heißt auch Passa. Es heißt auch ein Leiden eingehen mit Jesus. Es heißt mit ihm sterben und mit ihm wieder auferstehen. Das ist noch einmal eine andere Dimension. Es heißt, dass wenn es schwierig wird, dass ich umso mehr den Becher nehme. Umso mehr sage ich ja. Und dass ich unsäglich dankbar bin, dass der Preis bezahlt ist. Dass es beim Vater keine Schuld mehr gibt, weil die Sühnung ist vollbracht. Und seine Gegenwart ist in mir. Esst mein Fleisch und trinkt mein Blut. Johannes 6. Und wir wissen später, als er das ja immer wiederholt hat, ich habe es, glaube ich, mal gezählt, wie viel mal er das sagt, Jeshua, heißt es, viele sind von ihm abgefallen. Die konnten das nicht einordnen. Esst mein Fleisch, trinkt mein Blut. Hä? Wir verstehen es, weil es tatsächlich so ist, dass er das perfekte Opfer ist, dass er geschlachtet wurde vor Anbeginn der Welt. Ich freue mich, dass er zurückkommt. Ich weiß nicht, ob mein 65-jähriges Leben, das noch erfahren wird, das weiß ich nicht, aber es stört mich nicht, weil ich weiß, es ist eine andere Dimension. Wenn ich ihn nicht hier erwarte, dann komme ich mit den Freunden und mit dem Schofarblasen zurück zu denen, die noch da sind. Ich bin seine Braut. Ich bin seine Freundin. Ich bin seine Tochter. Ich bin der Ich Bin, eine Geliebte. Und das ist, was der Bund in mir ausmacht, oder? Er kommt, um mich, dich, seine Braut, in Ewigkeit zu ehelichen. Amen.